Grüß Gott, Shalom, herzlich willkommen und Frage an Moshe Zimmermann. Wie groß sind Ihre Sorgen, wenn Sie auf den aktuellen Zustand unserer Welt blicken?
Größer können die Sorgen nicht sein. Die Sorgen sind spätestens seit dem 7. Oktober 23 besonders groß geworden, aber man war beunruhigt auch schon vorher. Also das, was sich im Nahen Osten um Israel herum sich abspielt, schon seit Jahren, das macht eben Sorgen. Da muss man beunruhigt sein, da muss man nachdenklich wirken.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Moshe Zimmermann, Historiker und Antisemitismusforscher.
Herzlich willkommen, Moshe Zimmermann. Sie sind uns zugeschaltet aus Berlin. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Bogdan.
Sie sind emeritierter Professor für moderne Geschichte. Aber würden Sie von Ruhestand sprechen?
Die Ruhe begleitet uns nicht, auch wenn wir in Ruhestand uns befinden, rein offiziell gesehen. Man arbeitet weiter und man macht sich Sorgen weiter um das, was alles um uns herum geschieht. Und ein Historiker ist immer hellwach, der muss aufpassen, dass die Leute etwas aus der Geschichte lernen, um sich eine bessere Zukunft gestalten zu können.
Insbesondere das letzte halbe Jahr war so dramatisch, dass ein Professor mit Ihrem Hintergrund, Ihrem Wissen ständig gefragt war. Erzählen Sie uns bitte mal aus Ihrem Leben der letzten Monate.
Ich lebe unweit von Tel Aviv. Das bedeutet, wir haben vom Krieg direkt nur das mitbekommen, was die Hamas-Leute uns direkt gesendet haben, nämlich die Raketen, die auf Tel Aviv und auf die Umgebung flogen. Man kriegt sehr viel mit, weil man Verwandte, Bekannte hat, die entweder beim Militär sind oder in diesem Fall viel zentraler Leute, die aus der Region um Gaza herumkommen. Meine Frau, die arbeitet dort am Gaza Envelope, wie es heißt. Da gibt es ein College, Sapir College, und da kennt man die Leute, darunter auch Leute, die getötet wurden oder die verschleppt wurden.
Wie würden Sie denn sagen, hat der 7. Oktober 2023 die Welt verändert?
Große Worte sollte man eher meiden, aber aus unserer Perspektive, schon damals am 7. Oktober oder am 8. Oktober oder jetzt, kann man sagen, dass sich etwas Grundsätzliches geändert hat. Diese Pattsituation, die es sehr lange gegeben hat zwischen Israel und den Palästinensern, diese Pattsituation existiert nicht mehr. Etwas ist in Bewegung geraten und auf eine sehr grausame Art und Weise. Und da muss man den Weg aus diesem Schlamassel jetzt suchen. Das, was in den letzten 10 Jahren nicht passierte und praktisch auch seit 30 Jahren nicht passierte, nämlich Bewegung in Richtung Verhandlungen mindestens, wenn nicht in Richtung Frieden, das gab es leider in dieser Zeit nicht. Und jetzt muss sich etwas bewegen. Die offene Frage ist, wenn man nach der Wende fragt, also die am 7. Oktober stattfand, ob es zu einer noch intensiveren kriegerischen Auseinandersetzung kommt als noch jetzt oder ob es endlich mal wieder zu Verhandlungen kommt, also zu einem Austausch von Gedanken über den Ausweg aus dieser Situation, in der wir uns nicht nur seit dem 7. Oktober befinden, sondern auch seit der Zeit davor.
Sie sagen es ja selber, es ist in dem Sinne in der Eskalation jetzt natürlich ein Novum, aber in der Vorgeschichte gesät mit Gewalt, mit Misstrauen und so weiter. Und das gilt ja im Grunde genommen für die ganze Region. Was ist denn aus Ihrer Sicht im Kern die Ursache, dass das Ganze so ein Pulverfass darstellt? Sind es die Religionen? Ist es die Geschichte? Sind es die Regierungen? Ist es die toxische Männlichkeit? Was würden Sie sagen?
Also zum einen muss man sagen, das, was am 7. Oktober passierte, war präzedenzlos. Mhm. So etwas geschah Israel noch nie. Und deswegen ist das auch eine große Herausforderung für Israel und für alle, die sich für Israel interessieren. Dann muss man selbstverständlich fragen, wieso es dazu gekommen ist. Das ist die Frage des Kontexts. Das habe ich auch in meinem Buch sehr ausführlich oder relativ ausführlich dargestellt. Klar, es geht ja um eine Terrororganisation, Hamas, die die Auseinandersetzung sucht, die immer bestrebt war, zu dieser kriegerischen Auseinandersetzung zu kommen. Die hat es auch immer offen gesagt, die Absicht ist, Israel zu liquidieren, Israel zu besiegen. Das ist etwas, was dazu gehört, um zu erklären, wieso es zu dieser Explosion gekommen ist. Aber darüber hinaus, und daraufhin haben Sie da Ihre Frage gestellt, geht es darum, dass es eine Pattsituation gab. Es gab eine Situation, in der Israel sich nicht bewegt hat in Richtung Frieden mit den Palästinensern, in denen die Palästinenser gespalten waren und keine Politik betreiben konnten. Und vor allem im letzten Jahr, das ist sehr wichtig zu betonen, im letzten Jahr, wo eine rechtsextreme israelische Regierung an die Macht gekommen ist, in dieser Situation kann es nicht auf ewig einen Stillstand geben. Irgendetwas passiert. Sonst ist es weiter die schleichende Annexion der Westbank mit Hilfe der jüdischen Siedlung in dieser Westbank. Es ist eine weitere Unterdrückung der Palästinenser. Und die Palästinenser können es nicht ohne weiteres hinnehmen. Und auch wenn die arabischen Staaten irgendwie diese Frage verdrängt haben, irgendwo meldet sich die Frage wieder zu Wort und die Hamas hat dafür gesorgt, dass diese Frage sich so eindeutig zu Wort gemeldet hat, dass man jetzt eine neue Reaktion oder eine neue Politik braucht.
Unser heutiger Gast ist emeritierter Professor für Geschichte, ein genauer Beobachter der ganzen Situation in Israel, Moshe Zimmermann. Er hat auch ein Buch geschrieben, Niemals Frieden, Israel am Scheideweg. Nach Niemals Frieden steht ein Fragezeichen. Wie sehr beschäftigt Sie die Frage, ob aus dem Fragezeichen nicht ein Punkt werden könnte?
Das ist die große Schwierigkeit mit dem Umgang mit diesem Thema schon seit langem. Es hätte schon lange einen Frieden geben können und beide Seiten haben es verpasst, diesen Frieden zu schaffen. Ich bin Israeli und deswegen mache ich die Vorwürfe vor allem meiner Regierung oder der Politik des israelischen Staates. Das Problem zeigt sich ja immer wieder. Es geht von einer Eskalation zur anderen, von einem Scharmützel zum anderen und nie gibt es eine Situation, in der beide Seiten sich das überlegen, ob es nicht besser wäre, eine Alternative zu dieser kriegerischen Auseinandersetzung zu suchen. Auf der einen Seite kann man verstehen, sind die Palästinenser dafür, sich zu befreien. Auf der anderen Seite sind es Israelis, die sich immer zu Wehr setzen oder mindestens so behaupten. Und wenn man so immer weitermacht, ohne über den Tag danach zu denken, dann geht es eben in Richtung Krieg und immer mehr Krieg. Und deswegen steht dort bei mir ein Fragezeichen mit der Hoffnung, dass es am Ende zu einem Frieden kommen wird, trotz allem. Aber weil ich Historiker bin und weil ich von Natur aus Pessimist, weiß ich Bescheid, dass irgendwann es auch sein könnte, dass dort ein Punkt steht. Wir standen ja vor 30 Jahren nach dem Osloer Abkommen zwischen Israel und den Palästinensern eigentlich schon auf dem Scheideweg zum Frieden.
Das war ja das Abkommen, das zwischen Arafat, damals PLO, und eben Rabin unterzeichnet wurde und auf das man sehr viel Hoffnung damals gab.
Genau, die Hoffnung war groß, die Aufbruchsstimmung spürte man auf beiden Seiten. Ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern. Und wir wissen alle, was am Ende gekommen ist. Es kam zu Terroranschlägen von beiden Seiten. Also ein Jude hat in Hebron in einer Moschee etwa 30 Palästinenser umgebracht, nur weil er antipalästinensisch ist. Und die palästinensischen Terrororganisationen haben auch Terroranschläge verübt. Und diese Neigung zu Terror war wahrscheinlich stärker als die Neigung zum Frieden. Und nach 3, 4 oder 5 Jahren, wo es noch Verhandlungen gab, kam es zur zweiten Intifada, zur Al-Aqsa-Intifada im Jahr 2000. Und seitdem gibt es kaum Verhandlungen oder noch besser zu sagen, kaum Hoffnungen auf Frieden. Das ist eben diese Geschichte, die uns begleitet und uns so frustriert macht.
Und es gibt, und das sagen Sie ja gerade selber, immer wieder negative Seiten. Also auf beiden Seiten werden Dinge gemacht, die nicht gerade dem Frieden förderlich sind. Also da könnte man mit vielen nennen, beispielsweise auch auf israelischer Seite. Sie beschreiben das in Ihrem Buch, die Siedlungspolitik, die natürlich auch Tatsachen schafft, die auch es schwer machen, in irgendeiner Form Land neu zu vergeben.
Das Problem ist eben, dass der Kompromiss nicht im Vordergrund steht. Im Vordergrund stehen eben die Ziele, die man sich gesetzt hat, um alles oder nichts. Palästinenser dachten und zum Teil denken sie noch immer auch heute, dass ganz Palästina ihnen gehören soll, dass die Juden hier eigentlich nicht nur keinen Staat haben sollen, sondern auch nicht dort leben dürfen. Und von israelischer Seite gibt es auch diese Maximalisten, die behaupten, das ganze Land Palästina ist Eretz Israel Hashlema, das ganze Land Israel, und das alles soll nur den Juden gehören. Also wenn die Maximalisten auf beiden Seiten die Oberhand haben, und ich spreche selbstverständlich eher über die israelische Seite, weil ich selbst Israeli bin, dann ist die Chance auf Frieden, das heißt die Chance auf Kompromiss, die Chance auf Verständigung minimal.
Nun haben Sie den 7. Oktober ja selber persönlich erlebt in Israel. Können Sie uns von diesem Tag beschreiben, wie Sie den verbracht haben?
Das war ein Samstag und man ist nicht gewohnt, um 6.30 Uhr in der Frühe vom Alarm geweckt zu werden und dann schleunigst ins Sicherheits- oder Schutzraum, das nicht in der Wohnung ist, zu verschwinden. Das war das, was wir erlebt haben an diesem 7. Oktober um 6.30 Uhr in der Frühe. Und dann während des Tages waren wir mehrmals angegriffen als Leute in der Umgebung von Tel Aviv von den Raketen aus Gaza. Und da haben wir auch nach und nach erfahren, was alles Schlimmes dort um Gaza herum passierte. Das ist meine Erfahrung aus dem 7. Oktober. Und es war mir schon am 7. Oktober klar, dass dieses Ereignis präzedenzlos ist. Auch vorher gab es Terroranschläge, aber so ein Angriff mit mehr als 1000 Tote, viele Frauen, die vergewaltigt wurden und Hunderte von Leuten, die verschleppt wurden, also das bedeutet, dass der Staat Israel versagt hat. Also das A und O ist, wir schaffen Sicherheit für die jüdische Bevölkerung, anders als es früher in der Diaspora war, anders als es im Mittelalter oder zu NS-Zeiten gegeben hat. Und da sehen wir, hat der Staat versagt. Er hat es nicht geschafft, die Staatsbürger Israels zu schützen, egal ob Juden oder nicht.
Können Sie uns erklären, was das mit den Menschen in Israel gemacht hat?
Das ist ein Schock, das sitzt sehr tief. Für die Leute ist das eben ein etwas Präzedenzloses. Das ist beunruhigend, das verunsichert. Das ist eine Demütigung für auch den einzelnen Israeli, nicht nur für das stolze Militär. Und deswegen, der Durchschnitts-Israeli lebt noch heute am 7. Oktober. Also wenn man die Nachrichten in Israel verfolgt, im Fernsehen, im Radio, auch in den Zeitungen, wir sind noch immer am 7. Oktober und wir wundern uns oder die Leute wundern sich darüber, dass Leute außerhalb Israel bereits sich bewegt haben vom 7. Oktober. Die denken über die Zeit danach, die schauen auf das, was nachher passiert ist und nicht nur auf das, was den Israelis am 7. Oktober passierte. Und so klafft eine große Schere zwischen dem Bewusstsein der Israelis und dem Bewusstsein oder den Kenntnissen der Leute, die außerhalb Israel leben.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Moshe Zimmermann, Historiker und Antisemitismusforscher.
Über die Frage nach der Zukunft und auch der Gegenwart im Nahen Osten reden wir später weiter. Jetzt geht's erstmal auf eine Reise in die Vergangenheit Ihres Lebens, Herr Zimmermann. Und da blicken wir auch auf die Vorgeschichte Ihrer Familie. Die Eltern stammten aus Hamburg. Was wissen Sie über das Leben Ihres Vaters, Ihrer Mutter in Norddeutschland, bevor die Nazis an die Macht kamen?
Also die Geschichte kenne ich sehr gut. Ich habe mich auch als Historiker mit der Geschichte der Juden in Hamburg befasst seit dem 19. Jahrhundert. Meine Eltern sind eben aus Hamburg, aus zwei sehr unterschiedlichen Milieus. Mütterlicherseits bin ich Sohn einer Familie, die altansässig ist. Das sind die portugiesischen Juden, die vertrieben wurden aus Portugal im 17. Jahrhundert und irgendwie in Norddeutschland landeten. Und von der anderen Seite ist es eine Familie, die in Österreich-Ungarn, in Galizien gelebt hat, bevor sie vor dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland, das heißt nach Hamburg, wechselte. Das sind zwei jüdische Familien, die in Hamburg gelebt haben, in einer Zeit, die eigentlich die beste Zeit für die Gleichberechtigung der Juden war, eben in der Weimarer Republik.
Was glauben Sie denn, wie haben Sie diese jüdisch-deutschen Wurzeln der Eltern geprägt?
Eindeutig haben diese Wurzeln mich sehr stark geprägt. Man wächst in eine Gegend auf, die voll mit Jekes, das sind die deutschen Juden, so sind sie bei uns genannt, ist. In Jerusalem gab es sehr viele. Die meisten bekannten Verwandten sind selbstverständlich selbst deutsche Juden. Zu Hause gibt es eigentlich nur oder meistens deutsche Literatur. Das ist das, was Juden aus Deutschland gerettet haben, als sie auswandern mussten nach Palästina oder wo auch immer hin. Und auf diese Art und Weise weiß man Bescheid, was eigentlich diese Vergangenheit für die Eltern, für die Großeltern bedeutete und dass man irgendwo diese Wurzeln verstehen muss und sich damit auseinandersetzen soll. Und das war eigentlich der Grund dafür, dass ich mich nachher als Historiker so entwickelte, dass ich mich auf die deutsch-jüdische, auf die deutsche Geschichte konzentriert habe.
Ihre Eltern sind 1938 nach Palästina emigriert, 4 Jahre vor ihrer Geburt. Was haben Ihnen Ihre Eltern später dazu erzählt, über die Umstände der Flucht und auch über den Beginn der Judenverfolgung in Deutschland?
Also man erzählte uns, Kinder, wir sind 4 Geschwister, nicht allzu viel über die Flucht. Man versuchte uns eher Positives zu berichten über das, was früher war. Wir haben so eine positive Beziehung entwickelt, auch als Kinder, zu Hamburg. Und als ich zum ersten Mal im Jahr 72 nach Hamburg kam, da war ich beinahe 30 Jahre alt, kannte ich die Stadt schon. Die Namen der Straßen waren mir bekannt. Und die hamburgische Atmosphäre war uns auch nicht unbekannt. Und wir hatten Hamburg gegenüber eine positive Einstellung entwickelt.
Sie sind auch bis heute Fan des Hamburger Sportvereins.
Das zeigt also, wie tief das sitzt. Also wenn man heute noch HSV-Fan ist, ja, dann bedeutet es, dass diese Tradition sehr, sehr stark ist. Mein Vater war schon ein HSV-Fan und ich bin Fan geworden. Und mein Sohn und meine Enkelkinder haben Fans von HSV zu sein. Aber es ist eine schwierige Aufgabe für einen Großvater, das aufrechtzuerhalten. Also Barcelona ist etwas attraktiver als
ein Zweitligist aus dem Norden, ja. Sie selbst sind geboren am 25. Dezember 1943 in Jerusalem. Was steht Ihnen in Ihrer Geburtsurkunde für eine Nationalität? Den Staat Israel gab es ja noch gar nicht.
Eben, da steht Nationalität Palästinenser. Für die Briten, die Palästina damals als Mandatsland beherrschten, war das Land eben Palästina, auf Hebräisch Eretz Israel, so hieß es, Palästina Ei, Abkürzung von Eretz Israel. Und wenn man auf Englisch die Geburtsurkunde verfasst und so weiß, die Engländer sprachen ja eben Englisch, da schrieb man Nationality Palästinien. Ich bin also rein offiziell ein Palästinenser, aber seit 1948, seit dem Krieg zwischen Israel und den arabischen Palästinensern hat sich das so entwickelt, dass der Name Palästinenser nur den Arabern gegeben wurde, die in Palästina gelebt, geboren und groß geworden sind. Wir haben zum Glück im Jahr 48 den Staat Israel bekommen. Also konnte ich, der frühere Palästinenser, jetzt Israeli werden. Und die arabischen Palästinenser, die auch vorher Palästinenser waren, blieben Palästinenser und waren in einer Situation, in der sie keinen eigenen Staat hatten.
Was haben Sie für ein Jerusalem erlebt, Ihre Geburtsstadt als Kind, als Jugendlicher?
Das ist eine gute Frage. Ich bin in Westjerusalem geboren. Jerusalem, die ursprüngliche Stadt Jerusalem, aus dem Altertum, aus dem Mittelalter, aus der Zeit der Kreuzfahrer. Das ist eine kleine Stadt, etwa ein Quadratkilometer. Die ist im östlichen Teil. Die jüdische Bevölkerung, die hinzukam seit Ende des 19. Jahrhunderts, wohnte außerhalb der Mauer dieser Stadt, eher nach Westen, hat sich dort im Westen entwickelt. Und ich habe bis heute noch keine, sagen wir mal, intime Beziehung zu Ostjerusalem gewonnen.
Und wann haben Sie die Altstadt das erste Mal besucht?
Die ersten bewussten Besuche kamen nach dem Sechstagekrieg, das heißt im Jahr 67. Ich war damals schon 24 Jahre alt. Der erste Besuch, daran kann ich mich erinnern, war ein Besuch der Klagemauer. Aufregend für jemanden, der immer darauf gewartet hat, dass man die Klagemauer mal sieht. Aber mehr als diese Stunde der Romantik habe ich nachher nicht mehr erlebt. Ich kenne den östlichen Teil, ich fahre durch den östlichen Teil, wenn ich zur Uni fahre. Aber wie gesagt, bleibt für mich Jerusalem noch immer Westjerusalem. Und das, was sich entwickelt hat seit 67, dieser Kampf um die Bevölkerung von Jerusalem, Araber auf der einen Seite und Juden auf der anderen Seite, finde ich eher, kann man sagen, geschmacklos.
Wie waren Sie in der Schule? Es war ja auch eine besondere Schule, denn Ihr Vater war der Direktor.
Was besonders war, erstens, dass es eine Schule war, in der mein Vater war, aber das ist eine orthodoxe Schule, eine religiöse Schule, die hieß Maaleh. Die meisten Lehrer waren Einwanderer aus Mitteleuropa, aus Deutschland, auch aus Berlin. Also die ursprüngliche Sprache der meisten Lehrer war die deutsche Sprache. Mit uns sprach man selbstverständlich nur Hebräisch. Aber das war eine Schule, wo ich nicht nur einen Schuldirektor hatte, der auch mein Vater war, sondern eine Schule, die die Erziehung so gestaltet hat, nach den Grundlagen des orthodoxen Judentums. Ich bin heute säkular, aber diese Erziehung ist sehr nützlich, um etwas mehr zu lernen oder mehr zu verstehen über das Judentum in der Vergangenheit und auch über das Judentum von heute.
Sind Sie denn mal von einem Lehrer aus Disziplingründen zum Direktor geschickt worden?
Das ist die sehr pointierte Frage. Also man hat es getan und es gab dort zwei unterschiedliche Formen, das von mir zu verlangen. Also Mosche, steh auf und geh zum Direktor. Oder Mosche, steh auf und geh zu deinem Vater. Das ist eine sehr unangenehme Situation. Mein Vater wurde mit einer Situation konfrontiert, wo er seinen Sohn dort bestrafen muss. Das ist etwas, was ich niemandem anraten werde, zu der Schule zu gehen, wo der Vater entweder Lehrer oder Schuldirektor ist.
Wie können wir uns denn Sie als, sagen wir mal, 17-, 18-Jährigen vorstellen? Was hatten Sie so für Träume, für Wünsche, für Pläne, was Sie im Leben machen wollten?
Wenn man 17 Jahre alt ist in Jerusalem von damals, das ist die Zeit, wo die Stadt noch geteilt wurde, da denkt man zuerst mal über die nahe Zukunft. Das sind die 2 oder 2,5 Jahre Militärdienst. Damit beschäftigt man sich sehr intensiv, wenn man 17 Jahre alt wird. Das ist mehr oder weniger das, was jetzt meine Enkel beschäftigen wird in den nächsten 2, 3 Jahren. Und dann versucht man sich selbstverständlich vorzustellen, was danach kommt. Dass ich Geschichte studieren werde, dass ich Historiker werden will, das war mir klar. Und es war mir auch klar, dass diese deutsche Geschichte, diese Komponente der Geschichtsschreibung besonders zentral sein wird.
Wir legen eine Pause ein, hören jetzt Musik von 2 Schwestern aus Bayern. Hier sind Lena und Everyone's Getting Old. Und dann geht's weiter mit unserem Gast, Professor Moshe Zimmermann.
Everyone around me is getting old. Can't draw that line, that's what they told. Everyone around me sees the world with grown-up eyes. They found their way, way before I found mine. What I'm afraid of is chasing by. They're to miss out on moments they cannot deny. What I'm afraid of is losing time. It's
slips right through my hands without saying goodbye.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Mosche Zimmermann war zu dünn fürs Militär.
Ja, das sollten Sie uns mal erklären. Was war da los, Herr Zimmermann?
Es gibt Vorschriften. Man muss über einen bestimmten Punkt schwer sein. Ich war also sehr schlank oder sehr dünn. Leute nannten mich eine Nudel. Das zeigt schon, also wie dünn ich war. Und das bedeutete, dass mein Militärdienst verschoben wurde. Am Anfang für ein Jahr, dann für 2 Jahre. Und da musste ich mich selbstverständlich entscheiden, was ich in der Zwischenzeit tue. Und da ging ich direkt in die Universität. Das heißt, ich war zusammen an der Uni mit Studenten, die 2,5, 3 Jahre älter waren als ich, ohne noch Militärdienst geleistet zu haben. Zum Militär ging ich, als ich mein BA schon hatte, das heißt nach 3 Jahren Universität in Jerusalem, wo ich Geschichte und Politologie studiert habe, ging ich zum Militär. Ich bin kein Kämpfer, ich blieb sehr dünn.
Hatten Sie denn damals Angst, dass es zu einem militärischen Konflikt kommt, an dem Sie vielleicht selber auch eingesetzt werden? Es waren ja immer noch bewegte Zeiten, wie eigentlich ja fast immer.
Ich war das, was man bei uns Jobnik nennt, also jemand, der einen guten Job irgendwo in der Etappe hat. Also ich saß beim Militäranwalt und sorgte mich um die Literatur dort, um die Bibliotheken und ähnliche Sachen. Also da hatte ich um mich eigentlich keine Sorgen. Aber das bedeutet nicht, dass ich mich nicht innerlich auf einen Krieg vorbereitet habe. Also gerade weil ich diese Funktion hatte, wusste ich Bescheid, dass der Militäranwalt seine Crew darauf vorbereitet hat, für den Fall eines Krieges. Das heißt, die Eventualität eines Krieges kann man, wenn man beim Militär ist, nicht wegdenken. Und es kam kurz nachdem ich meinen Pflichtdienst zu Ende geführt habe, das heißt im Jahr 67, kam es tatsächlich zu diesem Krieg.
Wie würden Sie sagen, sind Sie zum politischen Menschen geworden?
Wenn man religiös erzogen wird, ist man schon politisch eingestellt, weil in Israel Religion und Politik immer miteinander verquickt waren. Das heißt, das Bewusstsein eines religiös erzogenen Israeli richtet sich immer in diese Richtung, politisch zu denken. Aber entscheidend war meines Erachtens erstens das Studium, auch mein BA-Studium. Man kann nicht Geschichte studieren, ohne politisch zu werden, ohne sich zu orientieren oder orientieren zu versuchen. Und dann kam der Sechstagekrieg, da war ich eben kurz nach dem BA und seit dem Sechstagekrieg, seit der Besatzung, ist man eigentlich gezwungen, politisch zu denken.
Sie sind später als Professor mit auch Ihren Publikationen immer wieder auch mal angeeckt. Können Sie uns mal ein Beispiel nennen?
Politisch sein war für mich gleichbedeutend wie liberal, progressiv, gegen die Besatzungspolitik, gegen die Siedlungspolitik. Und so befand ich mich in einer Situation immer wieder, wo ich von Vertretern dieser Regierungspolitik angefeindet wurde. Es entstand ein klares Beispiel davor. Im Jahr 95 gab es bei mir im Institut eine Tagungen über 50 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg. Da machte ich manche sehr kritische Bemerkungen über die Siedler und das hat von der anderen Ecke einen Sturm der Entrüstung verursacht. Das gab nicht nur Reaktionen in den Zeitungen oder im israelischen Fernsehen, sondern es gab auch 3 Prozesse. Ich wurde 3-fach verklagt von Siedlern. Das ist ein Ereignis, das sehr stark in meiner Erinnerung bleiben muss. Das kostete viel Zeit, viel Nerven und auch viel Geld.
Nun sind Sie ein Professor, der eben nicht nur in der Universität gewirkt hat, sondern immer auch dafür bekannt war, dass Sie den Weg nach draußen gesucht haben, dass Sie Bücher publiziert haben, Artikel geschrieben haben. Also Öffentlichkeit war Ihnen auch immer sehr wichtig.
Es ist die Aufgabe eines Akademikers, bestimmt die Aufgabe eines Historikers, sich zu Wort zu melden, wenn es um Tagesthemen geht. Wir lernen Geschichte nicht nur, um etwas auswendig zu lernen über Vergangenheit, Details zu organisieren oder Details zu merken, sondern wir lernen und studieren Geschichte, um daraus Schlüsse zu ziehen für die Gegenwart und auch für die Zukunft. Und als Universitätsprofessor ist es ein Privileg. Ich studiere, ich entwickle mich weiter, ich forsche. Und die Ergebnisse muss ich eigentlich auch der Allgemeinheit vorlegen.
Nun war eins Ihrer Spezialgebiete immer auch Antisemitismus. Und Sie haben auch ja hier in Deutschland unterrichtet als Gastprofessor, unter anderem in Heidelberg in München. Wie besorgt sind Sie über das, was uns gerade in den letzten halben Jahr erreicht, an Zunahme des Antisemitismus? Was passiert da gerade aus Ihrer Sicht?
Es geht vor allem um die Frage, wie man Antisemitismus definiert. Das macht mir Sorgen zum Ersten. Kann man das messen, wie viel mehr oder wie viel weniger Antisemitismus es gegeben hat? Ist es eine Meinung, die man äußert? Also bei Umfragen versucht man das herauszufinden. Sind es Taten, sind es Straftaten? Alles sind Elemente, die man sehr sorgfältig einordnen muss.
Und aber es geht ja konkret tatsächlich um Straftaten, aber es geht natürlich auch um erkennbar, wie soll man sagen, einen öffentlichen Diskurs. Da könnte man als Beispiel die Berlinale in Berlin nehmen mit den Preisverleihungen, wo es entsprechende Äußerungen gab. Man könnte die Dokumenta in Kassel nehmen, wo es Darstellungen gab, von denen man sich auch erst spät getrennt hat. Also diesen Trend, den gibt es ja ganz offensichtlich.
Nee.
Nein?
Nee. Also diese Beispiele sind nicht der Beweis dafür, dass es hier einen Trend gibt. Wenn man aber Kriterien hat, kann man jetzt feststellen, dass der latente Antisemitismus immer mehr sich offen zum Ausdruck bringt. Wir haben Umfragen schon seit 20 Jahren, 30 Jahren und mehr. Da wissen wir, wo der Antisemitismus, der latente Antisemitismus zu orten sind. Wir wissen über Einstellungen. Was wir jetzt merken, was jetzt doch aufmerksam auf sich zieht, ist eben der Übergang vom latenten Antisemitismus zum offenen Antisemitismus. Und der offene Antisemitismus ist ein Resultat der politischen Lage, nicht nur in Europa, wo die Tendenz in Richtung Rechtsradikalismus stark geworden ist, sondern auch die Lage im Nahen Osten, die eine Angriffsfläche anbietet für diejenigen, die latent schon sowieso antisemitisch eingestellt sind. Und immer wieder, das sehen wir in diesem Zusammenhang, immer wieder, wenn ein Konflikt im Nahen Osten eruptiert und wo Israel irgendwo eine Rolle spielt, ist Antisemitismus mehr zu spüren. Und ich warne aber hier nicht alles, was sich gegen Israel richtet, soll man als Antisemitismus beschreiben oder verstehen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Antisemitismus gibt es seit eh und je. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es bei etwa 20% der europäischen Bevölkerung, auch der deutschen Bevölkerung, klare antisemitische Behauptungen oder Vorurteile. Und die Frage ist immer wieder, inwieweit kann man das bekämpfen mit Hilfe von Erziehung und inwieweit kann man eine Situation schaffen, wo der latente Antisemitismus sich nicht in einen offenen und aggressiven Antisemitismus verwandelt.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Mosche Zimmermann, jeden Freitag im HSV-Trikot.
Ja, ist das so, Herr Professor? Haben Sie ein Trikot und bangen dann vorm Fernseher mit Ihrem HSV?
Es geht anders. Also ich spiele noch immer Fußball, obwohl ich schon ein alter Mann bin. Und da trage ich mein Trikot auf dem Fußballfeld. Nicht nur Trikot, sondern auch die Stutzen sind die richtigen. Meine Mitspieler kennen das gut genug. Die wissen Bescheid, mit wem sie zu tun haben.
Was gibt es für Reaktionen auf diesen deutschen Zweitligisten, repräsentiert durch einen 80-jährigen Professor?
Also da befindet man sich in einer schwierigen Situation in Israel. Die Leute kriegen mit, was mit dem HSV passiert. In Israel werden die Bundesligaspiele gezeigt in voller Länge, mindestens 2 oder 3 am Wochenende. Das heißt, jeder, der sich für Fußball begeistert, weiß genau Bescheid. A, wie es in der Bundesliga steht und B, also wie schlimm es mit dem HSV steht.
Fußball galt ja lange als sehr unakademisch, als proletarisch. Mussten Sie sich auch mal verteidigen, dass Sie als Professor so leidenschaftlich auf Fußball stehen?
Das hat sich geändert, auch in Deutschland. Früher war es in Deutschland selbstverständlich nicht zur Sache, als Uniprofessor irgendwie sich als Fußballfan zu entlarven. Mittlerweile hat sich das auch in Deutschland geändert und auch in Israel. Das ist so eine Art von Exotik. Da ist ein alter Mann oder ein älterer Mann, der sich für diese Thematik interessiert, die für die Leute auf der Straße auch schon interessant ist. Oder wenn man sogar aktiv ist, wie ich, auf dem Fußballplatz, dann ist es noch exotischer. Man hatte für mich eine Tagung organisiert, als ich 80 Jahre geworden bin. Und was man dort gezeigt hat, waren Ausschnitte aus den letzten Fußballspielen, an der ich beteiligt war. Also die Leute wissen Bescheid, dieser Mensch hat Kopf, eben weil er Kopfball stark ist.
Und gibt es so einen Lieblingsspieler vom HSV über die Jahre? Uwe Seeler, Horst Rubesch, Felix Magath?
Für einen wie ich, der sehr oft in den 70er Jahren Fußball geguckt hat oder zum Volksparkstadion gelaufen ist. Und weit vom Volksparkstadion ist das Grab meines Großvaters. Also da sind das alles Namen, die mir etwas sagen, inklusive Beckenbauer, der jetzt gestorben ist und auch beim HSV für eine kurze Zeit gelandet ist. Aber als Historiker ist man hier mit etwas anderes auch konfrontiert. Mein Vater erzählte mir, als ich ein Kind war, dass er als HSV-Fan ein Fan eines großen Stürmers war. Der hieß Tull Harder. Und erst nachher habe ich erfahren, was mit Tull Harder geworden ist, nachdem er mit seiner Fußballkarriere fertig war. Er war bei der SS und er war Kommandant eines Lagers in Hannover. Jemand, der auch vor Gericht gestellt wurde und dann im Gefängnis landete wegen seiner Tätigkeit als SS-Mann. Also man muss immer vorsichtig sein, auch wenn man Fan ist, muss man sich über das Umfeld des Geschehens auch informieren.
Professor Zimmermann, was denken Sie über das Leben, über den Sinn des Lebens?
Das ist eine Frage, die man mit 80 Jahren meistens mit einem Wort beantwortet. Es gibt keinen Sinn, aber solange man lebt, muss man dem Leben einen Sinn geben. Und man versucht, wenn man liberal, offen, auf der Grundlage der Aufklärung erzogen wurde, man ist dazu verleitet, für diese Ideen zu kämpfen oder zu arbeiten. Aufklärung ist eine wichtige Aufgabe, das gibt dem Leben Sinn und das, hoffe ich, machten wir auch oder taten wir hier jetzt während dieses Gesprächs. Man kann nicht neutral bleiben. Man muss etwas tun, um das Leben oder die Qualität des Lebens zu verbessern. Gerade wenn man aus einer Region kommt, wo man alles tut, um die Qualität des Lebens irgendwie zu verschlechtern. Mit Kriege, Auseinandersetzung, faschistoide Denkweisen, dann ist die Aufgabe und da ist der Sinn des Lebens eben darin, dass man dagegen hält und für andere Werte kämpft.
Und sagen Sie uns ganz zum Schluss, was Ihnen noch Hoffnung macht in dieser verwirrenden und in Ihrem Fall jetzt im Nahen Osten auch bedrückenden Welt.
Also man ist gezwungen zu hoffen, die nächste Generation, die Generation meines Sohnes, die übernächste Generation, die Generation meiner Enkelkinder, also die müssen auch eine Zukunft haben. Und da darf man die Hoffnung nicht verlieren, wie man es so schön auf Deutsch sagt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, dass das, was mir vor Augen schwebt, eine friedliche Regelung im Nahen Osten, dass die irgendwann mal kommt, dass irgendwie die Leute auf die Idee kommen, dass es eine bessere Alternative ist, besser als die ewige Auseinandersetzung, als der ewige Kampf, aus dieser ewige Krieg. Ich bin in Israel aufgewachsen, ich weiß Bescheid, Israel, und das muss man immer wieder betonen, das gehört auch zum zweiten Abschnitt unseres Gesprächs hier. Israel ist zu 75% jüdisch, zu 20% etwa arabisch. Also wenn man sieht, also wie man doch, obwohl es Diskriminierung in Israel gibt, wie man als gleichberechtigte Staatsbürger leben kann, dass man die Schlüsse ziehen kann aus der Geschichte der Juden als Minderheit in der Vergangenheit für die Gegenwart, dann kann man eine Hoffnung pflegen und da kann man etwas unternehmen, um aus dieser Hoffnung auch eine Realität zu schaffen. Ich bin kein Schwärmer, ich bin zu sehr Historiker dafür und zu sehr Pessimist. Aber ich weiß, es gibt Präzedenzfälle von schrecklichen Auseinandersetzungen, wie in Europa zum Beispiel, die überwunden wurden, wo man am Ende zum Ergebnis kam, es ist besser, in Frieden zu leben. Und das ist eben die Hoffnung auch für die Region, in der ich lebe. Und in diese Richtung versuche ich zu predigen oder zu schreiben.
Das war unser heutiger Gast, der Historiker Moshe Zimmermann aus Jerusalem, der uns aus Berlin zugeschaltet war. Sein neuestes Buch »Niemals Frieden – Israel am Scheideweg« ist beim Propylen Verlag erschienen. Vielen herzlichen Dank an Sie. Viel Glück und viel Gesundheit.
Ich bedanke mich, Herr Bogdan.
Nachhören kann man unser Gespräch der vergangenen Stunde über die ARD-Audiothek. Da gibt es auch unseren Podcast Lost in Nahost. Da geht es auch um den Krieg in Israel und Gaza, erklärt von den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Das Ganze unter anderem vom ARD-Studio Tel Aviv.